Schlegel und Loll.
Der Talk.
Ein unterhaltsamer und informativer ETL-Podcast.
Aktuelle Informationen zum Steuerrecht und Arbeitsrecht.
Kompakt, witzig, lehrreich. Hallo Dietrich.
Hallo Uwe.
Dietrich, 9. Folge habe ich gezählt. 9. Folge, 1. Staffel und los geht's mit dem Steuerrecht. Boah, würde ich ja sagen, so ein typisches Steuerrechtsthema. Ja, du merkst schon, ich spreche langsamer. Puh. Private Immobilien werden plötzlich betrieblich. Wie kann das denn sein? Steuerrecht?
Ganz genau. Also du legst hier den Finger in die Wunde, Uwe. Das sind Fälle, die wir ganz, ganz häufig haben und wo wir unsere Mandanten auch ab und zu dann negativ dann überraschen müssen. Fangen wir mal vorne an, um unsere Zuhörer abzuholen.
Also, ja, mach mal ein Beispiel, Dietrich, mach mal ein Beispiel.
Machen wir mal ein Beispiel, genau. Ne? Also ein Arzt, ein Zahnarzt hat ein Haus, in dem er wohnt. So, ist eingetragen im Grundbuch, der Arzt, die Zahnärztin, das ist ein Privathaus. So, da würde auch jeder denken, okay, das ist für immer mein Privathaus.
Ja.
Jetzt kann es aber Situationen geben, dass gerade aus steuerlicher Sicht dieses Privatvermögen zu betrieblichem Vermögen wird. Zum Beispiel, Uwe, typisches Beispiel, mein Zahnarzt, meine Zahnärztin, großes Haus, ich komme da rein und unten im Erdgeschoss, da ist die Zahnarztpraxis. Und ich kann nicht nach oben gehen, da steht dann irgendwo privat, ja, also man scheint dann oben im Haus zu wohnen. Ich nutze jetzt also das private Haus, eben war es noch privat, auch jetzt teilweise für meine Zahnarztpraxis. Und damit ist dann zumindest der Teil betrieblich geworden.
Okay, habe ich verstanden. Also grob jedenfalls, Dietrich. Und jetzt die Frage, ja und? Was ist denn daran so schlimm?
Genau, das kann man sich fragen. Ne? Und sofort schmerzt auch erstmal nichts. Man merkt gar nicht, dass was passiert ist. Das merkt man erst später. Denn das Schöne an einer Privatimmobilie ist, dass wenn ich die verkaufe, dazu hatten wir auch schon mal in einer unserer vorigen Folgen gesprochen, spätestens nach 10 Jahren kann ich eine private Immobilie steuerfrei verkaufen.
Ich erinnere
Meine
mich
betriebliche
schwach, ja.
Immobilie, die kann ich nach 10 Jahren aber nicht steuerfrei verkaufen. Da werde ich immer die stillen Reserven zu versteuern haben. Dann also spätestens beim Verkauf, da tut es dann steuerlich weh.
Okay, das heißt, da muss ich Dinge versteuern, von denen ich nie davon ausgegangen bin, dass sie zu versteuern sind.
Ganz genau. Ne? Und das sind dann eben exakt die Sachen, wo ich eine private Immobilie für meine betrieblichen Tätigkeiten nutze. Also wir beide dann zum Beispiel unsere Rechtsanwaltskanzlei da drin haben. Aber es kann auch noch andere Situationen geben, oder? Wo ich denke, ich bin die ganze Zeit im privaten Bereich unterwegs und da kommt schon wieder das Finanzamt an und sagt, nö, das ist jetzt hier was Betriebliches.
Jetzt bin ich gespannt.
Zum Beispiel, ich habe eine private Immobilie und gleichzeitig auch noch eine GmbH. Und ich vermiete jetzt diese private Immobilie an meine GmbH, damit die das dann nutzen kann, zum Beispiel als Bürohaus.
Ja.
Das ist aus steuerlicher Sicht eine sogenannte Betriebsaufspaltung.
Oh.
Und diese Betriebsaufspaltung führt dazu, dass dieses ja eigentlich private Grundstück, das ich jetzt privat vermiete, auch wieder als betrieblich angesehen wird und in mein Betriebsvermögen fällt.
Kriege ich ja schon einen Knoten im Gehirn, ja, Dietrich. Private Immobilie vermiete ich an meine GmbH. Okay, und auch das ist steuerschädlich, sagst du jetzt?
Ja, also wie gesagt, erstmal merke ich auch da wieder nichts. Ja, es tut mir nicht weh, aber dann auch wieder später, wenn ich zum Beispiel verkaufe. Da wird mir dann gesagt, was ist das für eine Konstruktion? Wir sehen das als praktisch einheitlich an. Ne? GmbH ist ja zum Beispiel auch gewerblich per se, dann muss also auch das, was du deiner GmbH zur Verfügung stellst, auch gewerblich sein und wird damit dann eben Betriebsvermögen.
Die Zeit verrinnt. Noch ein Beispiel, ein letztes Beispiel für private Immobilie wird plötzlich betrieblich.
Ja, also eine Sache, die ich jetzt gerade auf dem Tisch hatte und das ist mir auch relativ wichtig, weil das auch schnell passieren kann. Und wir merken schon, wenn ich irgendwas mit meinen Immobilien mache, was jetzt nicht so ganz normal ist. Ne? Ich kaufe mir eine Immobilie und wohne selber darin. Dann ist alles okay. Aber wenn ich irgendwas damit plane, wäre es schon gut, sich auch mal steuerlichen Rat zu holen. Denn was gibt es noch? Es gibt den sogenannten gewerblichen Grundstückshandel. Wenn ich mehrere Immobilien habe und innerhalb von einer bestimmten Zeit, da wird normalerweise gesagt, 5 Jahre Immobilien erwerbe und aber auch innerhalb dieser 5 Jahre wieder verkaufe, dann ist das ein Indiz dafür, dass ich Grundstückshändler bin. Und damit sind all diese privaten Immobilien, die ich eben noch privat gehalten und vermietet habe, können dann halt auch wieder Betriebsvermögen werden.
Ich glaube, jetzt bist du stolz auf mich gleich, Dietrich. Ich musste nämlich mal einen Vortrag halten, Grundstücksrecht. Und da kam noch ein Juraprofessor um die Ecke, der machte Steuerrecht. Und hat gesagt, Herr Stegel, das passt jetzt ganz wunderbar. Machen Sie bitte noch mal was zum gewerblichen Grundstückshandel. Und ist ganz einfach, Herr Stegel. Lesen Sie es nach, Überschrift. Und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig in Erinnerung habe, Dietrich. 3 Objektgrenze.
Genau, also das ist ein Indiz, wenn ich mehr als 3 Grundstücke innerhalb von 5 Jahren veräußere, dass ich dann so ein gewerblicher Grundstückshändler werde. Aber Uwe, das ist alles nirgendwo im Gesetz aufgeschrieben. Das
ich weiß.
Ist alles Rechtsprechung, Ansicht der Finanzverwaltung. Es kann auch schon sein, dass ich beim allerersten Grundstück, was ich veräußere, dass gesagt wird, du bist gewerblicher Grundstückshändler, weil ich zum Beispiel vielleicht plane, in Zukunft noch mehr zu verkaufen. Also es kann auch schon früher ansetzen. Ja? Also kompliziert.
Ganz einfach sollte das sein. Ganz einfach, hat er gesagt. Und dann habe ich mich da eingelesen. Und mir verschwommen die Zahlen vor meinen Augen. Also wirklich im Kopf. Es war wirr. Ja, zum Schluss hatte ich Sauerkraut im Hirn. Es war entsetzlich.
Gräm dich nicht. Auch für uns ist es zum Teil kompliziert. Und das ist echtes Case Law dann auch im deutschen Recht. Da muss man sich dann auch mal die Rechtsprechung angucken, was so zu einzelnen Fällen gesagt worden ist. Also das ist kompliziert. Und wie gesagt, da der Tipp, einfach mal einen Berater fragen, weil ansonsten kann man da echt in eine Falle laufen.
Hey.
Tja, ansonsten, Uwe, soll ich dir mal ein dunkles Geheimnis über mich verraten?
Ja.
Was ich so am liebsten lese, wenn ich so Zeitung lese, das sind einmal die Todesanzeigen, Uwe.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist das Allerwichtigste. Ja. Dann aber auch Stellenanzeigen. Und Uwe, ich habe jetzt mal 3 gefunden. Ich würde dich mal dazu befragen, was du denn davon hältst,
ja.
Ob das arbeitsrechtlich ein Thema sein kann. Ich war so ein bisschen am Zögern.
Ja.
Soll ich mal losschießen?
Ja, leg los.
Okay, also einmal gab es eine Stellenanzeige, da wurde nach einem Digital Native gesucht. Und da soll es wohl wörtlich geheißen haben, als Digital Native fühlst du dich in der Welt der Social Media, der datengetriebenen PR und bla 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 zu Hause. Wäre das ein Problem aus arbeitsrechtlicher Sicht?
Das Arbeitsgericht Heilbronn, Urteil 18. Januar 2024, Dietrich, sieht darin ein großes Problem. Ja? Der Begriff, sagt das Gericht, hat einen klaren Bezug, also Digital Native, der Begriff hat einen klaren Bezug zu einer Generation und der gehörte der spätere Kläger, der sich wegen seines schon vorangeschrittenen Alters benachteiligt fühlte, der gehörte er nicht an. Ja, der Bursche war Baujahr 72, ich würde sagen ein Mann, ein Mensch im besten Alter, aber halt nicht so der klassische Digital Native, meinte das Gericht. Ich halte die Entscheidung, ich sag's dir, Dietrich, für falsch, ja, aber das hilft nichts. Erstmal ist die Entscheidung da, gucken, ob die in Berufung gehen, die zur Zahlung von 7.500 Euro Verurteilten, sprich hier der potenzielle Arbeitgeber. Gute Nachricht insofern, weil der Kläger wollte ursprünglich 37.500, also 30.000 Euro nochmal mehr, aber das fand dann das Gericht doch zu viel. Ja, 7.500, entsprechend 1,5 Monatsgehältern der zu erwartenden Vergütung. Also von daher, Praxistipp, ein bisschen sorgfältiger formulieren vielleicht, wenn man nicht Rechtsgeschichte schreiben möchte und wenn man nicht hier bei Gericht checken lassen möchte, ob vielleicht ein anderes Gericht die Sache anders sieht oder eine weitere höhere Instanz die Sache dann im Sinne des Arbeitgebers korrigiert.
Okay, also dass der Digital Native tatsächlich als so ein Generationenbegriff genommen worden und nicht als jemand, der sich einfach auskennt mit digitalen Dingen. Okay.
Das wäre ja verstehe. Meine Sicht der Dinge gewesen. Ja, ich hätte ja gesagt, der hat besonders viel Ahnung eben hier von Digital, aber ja, in der Kombination mit Native sieht es das Gericht anders.
Okay, dann machen wir nochmal einen anderen Fall. Pass auf, jetzt ganz einfach. Da gab es eine Formulierung. Junges, dynamisches Team mit Benzin im Blut suche einen neuen Mitarbeiter Was hältst du denn davon?
Ja, auch das ist inzwischen berühmter Fall, entschieden durch LAG Mecklenburg-Vorpommern Oktober letzten Jahres, Oktober 2023. Tankstelle sucht Mitarbeiter. Das Bundesarbeitsgericht hat, ich meine, es wäre 2017 gewesen, gesagt, junges dynamisches Team indiziert die Diskriminierung. Und das hätte an sich auch hier im konkreten Fall zu einer Entschädigungszahlung des Klägers führen können. Aber das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern sieht hier keine Diskriminierung. Ja, und unterscheidet ganz feinsinnig zwischen den Anforderungen beziehungsweise so der inneren Einstellung derer, die dort tätig sind, und dem Anforderungsprofil an einen Bewerber, eine Bewerberin. Also nach dem Maßstab des Arbeitsgerichts Heilbronn hättest du auch hier als potenzieller Arbeitgeber zur Entschädigungszahlung verdonnert werden können. Aber das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern sieht es anders. Vielleicht aus einem Grund, Dietrich, der sich den Entscheidungsgründen nicht entnehmen lässt. Denn das muss man nochmal sagen an der Stelle. Es gibt Menschen, die versuchen, ihren Lebensunterhalt dadurch zu verdienen, dass sie sich ganz gezielt, ganz bewusst auf Anzeigen bewerben, um dann abgelehnt zu werden. Und dann eben im nächsten Schritt kommt die Klage, die Entschädigungsklage. Steuerlich, glaube ich, hochdramatisch interessant, Dietrich, weil diese Entschädigungszahlungen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, steuer- und abgabenfrei, also brutto gleich netto, oder wie der Kölner sagt, cash in the tash. Das ist natürlich großartig. Ja, und vielleicht hatte das LAG Mecklenburg-Vorpommern hier, die haben ja dann auch ihre Registratur, die wissen ja, wer wo wann schon geklagt hat. Na, und es gibt ja Leute, die durchforsten das Internet, die durchforsten die Bewerberplattformen, die Bewerbungsplattformen. Hier ging es in einer um Indeed, kennen wir alle aus der Werbung, Funk und Fernsehen. Die durchforsten das und gucken halt ganz gezielt nach Anzeigen, die ein Potenzial aufweisen, zu diskriminieren.
Ja, also haben wir jetzt schon mal einen Vorschlag für die nächste Folge, steuerliche Tipps für professionelle Kläger, ja?
Ja, genau.
Dann lass uns mal noch einen letzten Fall machen. Das hatte ich gesehen. Eine Schule hat versucht, was Kreatives zu machen, Uwe. Da wurde ein Lehrender, eine Lehrende gesucht, in Klammern. Und jetzt nicht MWD, wie man das ja normalerweise macht, sondern in Klammern Mensch wurde gesucht. Was hältst du denn davon?
Ja, also dazu liegt mir aktuell keine Entscheidung vor oder ich kenne sie noch nicht. Dietrich, ich würde sagen, wenn du so der Typ Gefahrensucher bist, ja, also wenn du es drauf anlegst, mal in einen spannenden Rechtsstreit verwickelt zu werden, also ganz persönlich, na, dann ist diese Anzeige natürlich wunderbar geeignet, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, weiß gar nicht, ob ich den Namen gerade genannt habe, AGG-Hopper, ja, dass der AGG-Hopper darauf anspringt. Also mein Tipp wäre, zur Risikominimierung es bei dem zu belassen, was heute Standard ist, MWD, männlich, weiblich, divers, aber mit Mensch, ich finde es kreativ, ja, ich finde es, boah, weiß gar nicht, also werbetechnisch, anzeigentechnisch, toll, ob das einer arbeitsgerichtlichen Prüfung mit Blick aufs allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG standhält, keine Ahnung.
Okay, also wenn ich da mal so zusammenfasse, was ich jetzt von dir gelernt habe, man möchte sich ja anscheinend dann schon bei Stellenanzeigen kreativ abheben. Das kann dann gut klingen, wie Digital Native oder Benzin im Blut oder Mensch.
Ja.
Arbeitsrechtlich und gerade so aus AGG-Sicht muss man dann aber vorsichtig sein. Und du hattest schon angesprochen, auf der einen Seite dreut ja dann nicht nur Geld, was ich dann diesem Kläger zahlen muss. Ich habe ja auch noch einen Rechtsanwalt zu bezahlen, ich habe Gerichtskosten zu bezahlen, das ist ja noch ein Rattenschwanz dran. Da sollte man sich vielleicht überlegen, ob man dann vielleicht dann doch auf zu kreative Äußerungen dann verzichtet und vielleicht dann doch eher so beim Mainstream bleibt, oder?
Ja, es ist halt wie immer eine Abwägungsfrage. Mache ich auch für mich aufmerksam. Und riskiere ich dabei einen Prozess. Andere Sache natürlich, Dietrich, auch vielleicht überraschend. Ja, private Immobilie wird plötzlich betrieblich. Ich habe gelernt, man sollte doch wenn die beiden Sphären sich berühren, jemand Fachkundiges fragen, ob das störliche Auswirkungen hat. Und das rechtzeitig, also nicht nachdem die Zahnarztpraxis dort schon jahrelang betrieben wird, weil sowas kann ja auch nochmal im Nachhinein für Ärger sorgen.
Und auch wieder viel Geld sparen, ja, ganz genau.
Ja, das war's schon wieder. Folge 9. Danke dir, Dietrich.
Sehr gerne, danke dir.